Get Happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag mit dabei seid. Ich hoffe wie immer von Herzen, dass es euch gut geht, dass ihr in diesem Moment an einem schönen und vor allem an einem warmen Ort seid und euch freut auf die nächste Stunde mit einem so spannenden Thema, das uns alle auf die eine oder andere Art betrifft. Seit den 1950er Jahren wissen wir, dass Bindung ein biologisches Primärbedürfnis ist. Trotzdem gibt es in unserem Leben scheinbar nichts Herausfordernderes, als in Bindung bzw. in Beziehung zu sein. Nicht nur mit einem Partner oder einer Partnerin, sondern mit Familienmitgliedern, mit Arbeitskollegen, mit Freunden oder auch mit unseren Kindern. Woran liegt das? Warum fällt uns etwas, das wir von Natur aus so dringend brauchen, in der Umsetzung im Alltag als erwachsene Menschen so unglaublich schwer? Ihr ahnt es, es hat natürlich mit unseren frühen Bindungserfahrungen zu tun. Die Bindungstheorie hat uns viele kostbare Geschenke gemacht, die uns helfen können, uns und unseren sogenannten Bindungsstil besser zu verstehen. Denn ihr wisst, ich bin ein Fan von Selbsterkenntnis. Je besser wir uns selber verstehen, umso besser können wir lernen, uns selber und unser Verhalten einzuordnen und dann die Dinge langsam in kleinen Schritten zu verändern. Und ich könnte mir wahrlich keinen besseren Gesprächspartner für dieses Thema vorstellen als den wunderbaren Christian Hemschemeier. Christian ist Diplompsychologe, Psycho- und Paartherapeut, YouTuber und Autor und er begleitet Menschen durch den undurchschaubaren Dschungel des Beziehungslebens. Er hat mich zu Hause in meiner Heimat im Fünfseenland im schönen Oberbayern besucht und wir wünschen euch viel Freude und viele wichtige Erkenntnisse bei unserem Gespräch. Heute im wahrsten Sinne des Wortes bei Get Happy Küchenpsychologie mit Christian Hemschemeier. Herzlich willkommen.
Ja, hallo. Schön, dass du ja da bist. Danke.
So schön, dass du mich hier besuchen kommst am schönen Wörthsee.
Ja, herrlich. Hast du es ja. Wunderbar.
Schön, dass du da bist. Bayern ist auch ein Ort für dich, an dem du Kraft tankst, ne?
Ja, genau. Ich wohne ja auch im blauen Land und mit Bergsicht und so und Wintersportmöglichkeiten, das liebe ich schon sehr, ja.
Herrlich. Wir haben uns das letzte Mal gesehen vor ungefähr einem Jahr. Da ist dein Buch Polaritäten erschienen. Und wir haben damals darüber gesprochen, wird es einen Shitstorm geben oder nicht? Gab es ihn?
Nee. Ist tatsächlich relativ, also es gab mal so ein paar Interviews, aber ist jetzt nicht über diese Schwelle rübergegangen, wo sich irgendjemand wirklich ernsthaft aufgeregt hätte oder so. Nee, ist eigentlich... eigentlich ein bisschen unterm Radar geblieben, sag ich mal.
Wie schade. Vielleicht ändert sich ja das ja genau. Nochmal nach dieser Folge. Also unser erstes Gespräch packe ich euch natürlich wie immer hier in die Shownotes. Lieber Christian, wir sprechen heute über ein Thema, das, wie ich finde, eigentlich in die Grundschule eher so 5., 6., 7. Klasse spätestens gehört, nämlich über Bindungsangst und über Bindungsstile, von denen es wirklich hilfreich ist, über sich den eigenen Bindungsstil zu kennen. Magst du uns erstmal ein bisschen was über Bindungsstile und Bindungstheorie erzählen?
Ja, das ist ja eins der besterforschtesten Gebiete der Psychologie überhaupt. Also schon seit den 60er Jahren, glaube ich, Bowlby und Ainsworth kennen alle Psychologiestudenten, haben eine Untersuchung gemacht, was man heute gar nicht mehr machen würde, so eine sogenannte fremde Situation, wo man so eine Mutter hatte mit dem Kind und dann geht die Mutter raus und eine fremde Person kommt rein. Kann man sich heute alles gerne mal vorstellen, aber gut, damals ging das noch. Und dann hat man halt analysiert, wie reagiert das Kind. Und da hat man halt gesehen, es gibt so Kinder, gut, die weinen zwar, wenn die Mutter weg ist, aber wenn sie dann wiederkommt, lassen sich relativ schnell beruhigen. Da hat man dann gesagt, okay, das nennen wir jetzt mal so sicheren Bindungsstil. Da hat man gefunden, es gibt Kinder, die lassen sich fast gar nicht mehr beruhigen oder weinen extrem oder zeigen extreme Verlustangst. Das ist dann dieser... ja, wenn man so will, verlustängstliche Bindungsstil. Und dann gibt es noch so Kinder, wo man das Gefühl hatte, oh, das macht denn gar nichts aus, ne? Mami ist weg, andere Person ist da, egal, passiert gar nichts. Was man heute so bindungsängstlich nennen würde, sage ich mal. Und später ist noch so ein vierter Stil dazugekommen, wo man das Gefühl hatte, es gibt so Kinder da, also die so sehr schwer traumatisiert sind, wo so alles durcheinander geht. Also dann gibt es noch so einen, ja, so einen vierten Bindungsstil, so eine Restkategorie von wo es quasi durch, genau, wo es durch alles durcheinander geht quasi. Ne? Ja, und das hat sich halt gezeigt, dass ich das im Erwachsenenalter auch, dass das so relativ stabil ist. Da gibt es auch so Längsschnittuntersuchungen. Und man sagt so grob, was ich persönlich aber immer gar nicht richtig nachvollziehen kann, dass es angeblich so bummelig 50% sicher gebundene Menschen gibt.
Ach.
Ja, das kann man. Also ich sag schon mal, jeder, wo sind die?
Entschuldigung.
Und, also 25% unsicher vermeiden gebundene, also bindungsängstliche, und 25% unsicher ängstlich gebundene. Und dann noch, weiß ich nicht, 5% desorganisiert. Aber wir alle suchen ja nach der Bindungssicherheit. Wo sind sie? Also ich weiß auch nicht, das bin da auch ein bisschen skeptisch. Aber natürlich sind das ganz wichtige Punkte. Was ich in meiner Arbeit halt sehr stark sehe, also diese Muster gelten ja als sehr fest so, aber das erlebe ich in meiner Arbeit eigentlich gar nicht. Was ich so erlebe, es gibt Menschen, die sind vielleicht irgendwo in der Mitte, so einigermaßen bindungssicher, und dann gibt es Menschen, die sind auf einem Pol, die können aber auch ganz leicht auf den anderen Pol wechseln, ne? Je nachdem, mit wem sie zusammen sind. Also ich sehe das immer so, dass wenn jemand so ein bisschen weit draußen ist, dann kann der auch weit draußen auf der anderen Seite sein. Also dann hat er vielleicht erst eine Beziehung, wo er so super bindungsängstlich ist, und dann datet er jemanden, der noch bindungsängstlicher ist, dann wird er super versuchsängstlich. Also dieses Schwanken, das sehe ich schon sehr stark, je nachdem, mit wem man zusammen ist. Deswegen finde ich das auch unheimlich schwer, von so einer aktuellen Beziehung zu trennen. Aber das scheint sehr schwierig zu sein. Das ist natürlich auch viel unsere Arbeit hier, in die Mitte zu kommen, ne? Also von diesen großen Ausschlägen wegzukommen. Also je näher man da hinguckt auf dieses Thema, ist immer noch eine Schicht darunter. Jetzt kann man zum Beispiel auch sagen, ist denn jemand, der jetzt verlustängstlich ist, ist er eigentlich nur verlustängstlich? Ne? Also das könnte man auch sagen, Verlustängstler, der hätte ja komischerweise immer einen Bindungsängstler. So, ne? Also das ist ja immer, dass sich das so widerspiegelt. Jetzt könnte man auch sagen, ist der nicht innen drin auch verlustängstlich, weil warum datet er sonst einen Bindungsängstler so? Ne? Mhm. Das ist total spannend, weil wenn man jetzt das so ganz einfach überlegen würde, könnte man ja denken, ja, dann gibt dem Verlustängstler doch einen sicher gebundenen Menschen, dann ist er zufrieden, aber er ist nicht zufrieden, die lehnt er meistens ab, findet er langweilig. Ne? Also das ist wirklich, also je näher man da reinguckt, das ist wie so ein Vexierbild, wo immer noch eine Zwiebelschale, und dann wird es halt richtig interessant. Ne?
Ja. Ja, also das Thema, ihr Lieben, kann ich euch sagen, ist riesig, und ich finde super, dass ich mit dir darüber spreche, weil das ja im Grunde genommen mit das ist, wofür du losgehst.
Ja. Ja.
Also in deiner ganz eigenen Sprache mit Plus- und Minuspol.
Ja.
Muss auch nochmal echt schmunzeln. Also 50% sicher gebunden halte ich auch persönlich wirklich für großen Quatsch. Vielleicht irgendwann mal so in 2-3 Generationen.
Ja.
Also je nachdem, es kommt ja auch immer mehr. Also ich meine, allein, dass wir Podcasts über das Thema Bindungsangst machen, heißt ja, dass es in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Und ich fand es auf meiner Reise sowohl für mich als auch in Partnerschaften total hilfreich, sich mal einzuordnen. Ich bin jetzt nicht ein Fan davon, alles zu clustern und zu etikettieren, aber so den eigenen Bindungsstil sich bewusst zu machen, gehört ja auch zur Selbstreflexion dazu.
Ja.
Und ja, wie gesagt, ist halt super, super hilfreich. Und vielleicht da nochmal, also ich glaube, desorganisiert, da sind wir so im Borderline-Spektrum. Ne?
Ja,
das ist wirklich selten.
Das ist schon extrem, ja.
Ja.
Die wechseln zwar quasi immer hin und her zwischen. Genau, da sind wir so im Borderline. Das ist halt so, ist auch für einen Partner sehr schwierig.
Ja.
Ne? Da denkt man, oh, die ist ja total verlustängstlich, und plötzlich ist sie total distanziert. Und dann wieder, das ist halt, da kriegt man überhaupt kein Lineal drauf sozusagen.
Ja, sehr leidvoll, auch für die Betroffenen, ne?
Ja,
und auch für Partner. Also.
Mhm.
Okay, also ich denke, wir werden uns in dieser Folge auf die beiden Hauptgruppen konzentrieren, nämlich die Angst haben vor Verlust. Das wäre dann praktisch ängstlich ambivalent, oder wie nennt man den Bindungsstil?
Unsicher ängstlich.
Unsicher ängstlich,
ja,
und unsicher vermeidend.
Genau.
Mhm. Das sind die beiden, die sich gegenüberstehen.
Ja.
Wie äußert sich der unsicher ängstliche Bindungsstil im Alltag oder in Beziehung?
Ja, das ist halt, also das Bindungssystem fährt hoch. Wir haben ja so ein, als Menschen, ja, natürlich, ja, bei uns sehr großen Wert drauf, dass wir uns in der Herde sind und dass wir uns binden und dass wir Zweierbindungen herstellen zum Nachwuchskriegen so. Und ja, deswegen fährt das sehr stark hoch. Und das Bindungssystem ist ja auch sowas Biologisches. Das möchte halt, ja, möchte sich immer binden. Ne? Das heißt, ich mache viele Kontaktaufnahmen, ich melde mich oft, ich schreibe ganz viel. Ich habe vielleicht auch ein großes Interesse so an Sexualität, weil um so zu binden. Ich möchte alles Mögliche besprechen. Man sagt, redet immer so von Oversharing. Also alles muss besprochen werden. Kann auch was gehen, so in die Richtung kontrollieren.
Viel Sicherheit. Ne?
Sicherheit haben. Mhm. Wenn jemand mal alleine weggeht, ich schreibe dem dreimal, ich glaube dem nichts oder so. Und ja, es kommt halt für den Partner häufig ist es so ein bisschen anstrengend, weil man das Gefühl hat, das zieht die ganze Zeit jemand oder braucht jemand. Manche sagen auch so needy, ne? Kommt so sehr needy rüber. Ja, das sind eigentlich so, wie sich das in der Beziehung sehr stark äußert dann. Ne?
Also eine große Sehnsucht nach Bindung und fast so ein bisschen drüber. Also ja. Braucht viel Rückversicherung.
Ja, genau.
Gibt es so eine Stelle bei Watzlawick, Anleitung zum Unglücklichsein. Dieses, liebst du mich noch? Ja, wirklich? Ja, ja genau, wirklich, ja. Wirklich? Ja.
Ja, das sind so Irrsinnsgespräche, die da rauskommen. Und viele, ich glaube, manche denken auch gar nicht, dass sie verlustängstlich sind, weil die denken, das ist ja normal. Aber ich sage mal gerne, ein sicher gebundener Mensch, der ist kühler als die meisten denken, der ist gar nicht so. Ne? Wir müssen ständig jetzt was zusammen machen und ständig Zeit verbringen. Das ist schon eben so dieser, was ich mal nenne, so Pluspol dann. Ne?
Okay, ja. Also braucht viel Rückbestätigung.
Ja.
Und dann kann man ja, also ich meine, die Menschen, die uns jetzt zuhören, die haben ja auch ein bisschen Lebenserfahrung und ein paar Jahre auf dem Buckel, die können jetzt schon erahnen, was passiert, wenn man auf jemanden trifft, der auf der anderen Seite der Skala ist, also eher im Minuspol, nämlich ängstlich vermeidend. Wie äußert sich ängstlich vermeidend in Beziehungen?
Ja, das ist ein bisschen für manche vielleicht gar nicht so eingängig, weil Verlustangst erlebt man ja als Angst, ne? Die Angst, den anderen zu verlieren. Aber Bindungsangst erlebt man meistens nicht als Angst, sondern als so ein Eingeschnürtsein. Ne? Also die Angst, die Freiheit zu verlieren. Und das führt eben dazu, es ist genau das Gegenteil, das Bindungssystem fährt runter. Das heißt, so Bindungsängste haben auch immer mal wieder so Tage, wo sie sich denken, boah, liebe ich meinen Partner eigentlich überhaupt noch? Ne? Nennt man manchmal so Gefühlstod oder Gefühlskälte so. Ne? Also dass sie das dann einfach gar nicht mehr so richtig fühlen. Wollen natürlich gern Zeit für sich verbringen. Schaffen manchmal auch, wenn das nicht so bewusst ist, schaffen sie manchmal auch durch Kritik, so Distanz, ne, wo das irgendwas gesagt wird, wo dann plötzlich wieder Distanz entsteht. Dann, genau, ist nicht bei allen, aber manchen ist es so, dass dann auch Sexualität, das Interesse runtergeht und so ein Undersharing, ne, das wird eben gerade nicht besprochen und die hassen auch häufig so Gespräche über die Beziehung, weil das würde ja wieder Nähe herstellen, da müsste man sich ja wieder erklären und aber das will man ja gar nicht, deswegen sagen die dann auch häufig, ah, lass uns nicht drüber reden, lass uns Leichtigkeit leben, so diese ganzen Sprüche. Und dann gibt's auch noch so ein paar Sachen, die kennen, glaube ich, viele gar nicht. Zum Beispiel so eine bleierne Müdigkeit auf dem Date. Das ist auch so ein Zeichen von Bindungsangst, wenn ich mal einmal so eine Freundin gehabt, die ist für mich eingeschlafen auf jedem Date. Aber sobald sie mit ihrer Freundin los ist, dann war so Halligalli irgendwie. Ne? Also auch so, dass der ganze Organismus so runterfährt.
Wow. Ist ja auch ein Zeichen von Bedrohung. Ne?
Ja, ist schon wirklich krass. Ja, und das Komische ist, wir haben ja schon damals in der Uni gelernt, da hat sich aber noch gar keiner was bei gedacht, dass ich weiß noch wie heute, da habe ich damals meinen Prof gefragt, was sind denn so typische, wie binden sich diese Menschen? Und dann hat er gesagt, naja, meistens halten Bindungsängste mit Verlustängste. Und dann habe ich gesagt, na, das ist ja, aber das bringt ja eine Menge Stress so, ne? Ja, ja, irgendwie schon, das ist eigentlich komisch. Da hat sich aber noch gar keiner Gedanken drüber gemacht. Da hatte man noch so diese naive Vorstellung, ja, dann kann auch ein Verlustängstler einen Verlustängstler daten, da sind noch beide zufrieden, aber so funktioniert es halt nicht, ne? Also zwei.
Stimmt eigentlich.
Ne? Könnte ja so einfach sein, aber in der Praxis ist es so, dass entweder einer sofort total in Minuspol geht oder die sich gegenseitig komplett fertig machen und so auscanceln, ne, mit ihrer ganzen Kontrollsucht. Und zwei, Bindungsängstler funktioniert halt auch nicht, weil die schaffen gar nicht genug Nähe. Also auch wiederum kann einer verlustängstlich werden, dann geht's wieder. Oder die haben halt so eine super distanzierte Beziehung, die nie so richtig Feuer kriegt. Ne?
Mhm. Ja. Mhm. Jetzt hat Bowlby ja, also John Bowlby, der Begründer der Bindungstheorie, als Erster herausgefunden, dass Bindung ein biologisches Primärbedürfnis genau. ist. Ja. Und das ändert sich ja nie. Das ist ja nicht nur, wenn wir auf die Welt purzeln und ganz klein sind, als Frühgeburten, die wir ja sind, als so kleine Wesen, sondern wir bleiben ja unser Leben lang Bindungswesen. Mhm. Und, aber da gibt es ja dann einen Clash beim zum Beispiel ängstlich Vermeidenden, weil das biologische Primärbedürfnis bleibt ja bestehen. Also die sind ja vom Anfang an, sind die ja eigentlich schon drin in der Beziehung, aber diese Bindungsangst, die kommt dann erst im Laufe der Beziehung oder äußert die sich von Anfang an?
Also man kann natürlich schlecht Bindungsangst haben, wenn man jetzt gerade gar nicht in der Beziehung ist. Also es braucht eigentlich immer dieses Gegenüber, was das dann so auslöst. Aber man sagt immer so, die sind so pseudo-autonom. Die haben natürlich ganz früh gelernt, das hat eh keinen Sinn. Also Mami kümmert sich eh nicht um mich. So, ich muss mich so um mich drehen. Und da wird ein biologisches Bedürfnis runtergeregelt, aber auch um Energie zu sparen letztlich so. Ne? Also das System sagt sich dann sozusagen, hat ja eh keinen Zweck. Wir fahren das jetzt alles runter. Warum ist das beim Verlustängstler anders? Verlustängstler haben häufig Eltern, die unregelmäßig da sind. Das heißt, sie sind mal präsent und mal nicht präsent. Und da macht das Säugling oder das Kind macht dann die Erfahrung, wenn ich ganz laut schreie, dann kriege ich tendenziell mehr. Ne? Und so entwickelt sich dann so ein aufgeblasenes Bindungssystem. So, das macht schon beides Sinn. Und außerdem ist ja auch, zumindest wenn man erwachsen ist, klar, wir haben dieses Bindungsbedürfnis, aber wir haben ja auch ist auch völlig legitim, auch ein Freiheitsbedürfnis. Ne? Und das wird ja in unserer Zeit auch gerade sehr hochgehangen, sag ich mal. Ne? Also früher war das ja auch noch anders, da konnte man vielleicht nicht überleben ohne die Familie, ne? War einfach gar nicht möglich. Heute kann man ja problemlos, ja, irgendwann nervt es einen vielleicht, aber man kann ja grundsätzlich, kannst du dich ja allein durchs Leben schlagen und wirst nicht umkommen dabei. So, ne?
Also ich weiß aus meiner eigenen Geschichte, dass je nachdem, was ich für ein Gegenüber hatte, so äußerte sich dann mein Bindungsstil. Also ich würde mich heute als sicher gebunden bezeichnen, tatsächlich. Nach vielen, vielen Jahren Therapie, also gebe ich dir recht. Natürlich kann sich das verändern und der erste Schritt ist ja auch immer das Bewusstsein dafür. Aber ich kann mich sehr gut erinnern, dass wenn ich ein Gegenüber hatte, das mir sehr zugewandt war und vielleicht auch ein bisschen verlustängstlich, bin ich sofort auf Abstand gegangen. Und wenn ich aber ein bindungsängstliches Gegenüber hatte, dann war ich eher diejenige mit Verlustangst. Das heißt, es pendelte so hin und her.
Ja, es gibt so einen, ich nenne das immer so diesen typischen Liebeschip-Weg, also den ich da versuche zu begleiten in meinen Kursen und auch in meinen Ausbildungen, die gehen auch bald wieder los. Also da, sag mal, meistens, wenn Leute zu mir kommen, sind sie im Pluspol. Ne? Das heißt, die daten irgendwie so eine unverfügbare Person, was weiß ich, die sie nicht trennen kann oder mal ist sie da, mal ist sie nicht da. Sind total verlustängstlich und dann lernen sie vielleicht irgendwann, ah ja, okay, ist toxisch, werde immer angelogen. Dann fangen sie an, Standards und Dealbreaker zu setzen und dann lernen sie nach und nach, diese Beziehung zu vermeiden. Und dann kommt häufig eine Phase, woran das eigentlich liegt, wo die Menschen daten, die eigentlich so sind, wie sie selber vorher waren. So, ne? Also auch ohne Standards, total verlustängstlich und dann merken, wow, das ist ja total anstrengend irgendwie und krass, so war ich ja früher auch und gehen dann, genau, werden dann irrsinnig bindungsängstlich, so, ne, es liegt so immer übereinander, ne, ich war früher auch sehr verlustängstlich, bis ich das dann bearbeitet habe und würde heute sagen auch, also ich tendiere definitiv auch eher zum Minus, ne, also wenn eher noch introvertierter geworden, weil ich so gelernt habe, das bin ich eigentlich gar nicht. Ich bin gar nicht dieser verlustängstliche Mensch, sondern eigentlich bin ich jemand, der braucht viel, viel Raum. Und gut, das muss ich aber selber regeln. Das ist jetzt keine gute Idee, dann jemand zu daten, der so komplett bindungsängstlich ist. Also insofern geht man durch diese Phasen durch. Und das ist auch bekannt zu einer Begleitung mit diesen Menschen. Selbst wenn du jetzt dann das irgendwann schaffst, jemand bindungssicheren zu daten, was auch das Ziel ist und was auch richtig ist und gut ist, wird's immer mal Phasen geben, wo man ein bisschen mit Bindungsangst zu kämpfen hat. So. Und einfach, weil man dieses Drama so gewöhnt ist, das ist ja so diese andere Seite, dass man auch in der Kindheit sich dann gewöhnt an diese, weiß ich, meistens ja so dramatische Familien, an diesen ganzen Ausstoß von Stresshormonen, Dopamin und was weiß ich. Man muss es wirklich lernen, eine ruhige Beziehung zu führen.
Ja, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Das ist gar nicht so leicht. Ja. Weil, wie du sagst, und ich glaube, dass sich viele Menschen dessen nicht bewusst sind, dass diese biochemische Komponente, also im Grunde genommen der Cocktail an Stresshormonen, den wir in unseren ersten Lebensjahren oder auch in unserer Familie, ja, in unserer Herkunftsfamilie tagtäglich erleben. Das ist ja dann unsere Idee von Zuhause, genau, von Beziehung, von richtig. Sicherheit. Und wenn dann zum Beispiel jemand, das war das Beispiel, was du vorhin genannt hast, jemand mit Bindungsangst auf jemanden trifft, der sicher gebunden ist, oder betrifft, würde das auch die Verlustängstler betreffen. In dem Moment, wo kein Dopamin, wo kein Drama, wo kein Stress ist, wird es echt sehr unkomfortabel.
Ja,
ne?
Sehr unkomfortabel. Ja. Das ist auch fast das größte Problem. Ich würde sagen, viele denken immer, das größte Problem ist, toxische Beziehungen zu vermeiden. Aber gut, irgendwann hat man mal seine Grenzen klar. Und man ist auch nicht einfach, aber dann wirklich, also dann auch nicht so frustriert in so einen Dauersingle zu gehen, sondern jemanden zu daten, mit dem man wirklich eine stabile, langfristige Beziehung aufbaut, ohne Drama. Da, also da könnte noch jemand so einen Quickfix erfinden, sag ich mal, aber Stand jetzt ist es richtig schwierig, ne? Und da kommen auch nicht alle hin. Also ich erlebe auch Leute, die schaffen zwar diese Phase, okay, ich vermeide jetzt so toxische Beziehungen, aber schaffen es nicht aus dem Drama raus, ne? Dann bleiben die, also entweder führen die dann so ab und zu mal eine dramatische Affäre oder bleiben so Dauersingle, aber das kriegen auch nicht alle hin. Das ist ein richtig schwieriger Step. Ne?
Damn, ich weiß, ihr hattet gehofft, in der Folge gibt es den Quick Fix und die Abkürzung. Es ist doch so verrückt, oder? Ich meine, wir sehnen uns ja alle nach nichts anderem als nach einem sicheren Hafen.
Ja, aber du hast ja eben schon richtig angesprochen, es gibt so eine familiäre Prägung und in, das weiß man ja heute, in so Traumafamilien spielt ja die Fantasiewelt eine große Rolle. Ne? Die Kinder gehen ja in so einen Fantasieraum, weil Realität ist irgendwie sehr schwer zu ertragen. Und auch das kann man sich dran gewöhnen. Und dann ist man als Erwachsener, sucht man dann auch nicht mehr so diese realen Beziehungen, sondern man sucht eigentlich Beziehungen, die in so einer Fantasiewelt sind. Und da sind wir natürlich wieder bei Schaumschläger, Narzissen und alles, all diese ganzen Sachen, die uns irgendwas versprechen. So, deswegen wären wir da auch so abhängig voll, weil da kommt jemand, der verspricht uns irgendwas und wir können das so ersehen, aber es muss eigentlich nie, muss nie in die Realität kommen, beziehungsweise wenn es in die Realität kommt, dann ist ja die große Enttäuschung da, dass es diese Realität gar nicht gibt. Aber das ist, man sagt immer so, diese liebessüchtigen Beziehungen sind eigentlich Beziehungen, die nur in der Fantasie stattfinden und deswegen sind sie auch so addictive. Ne? Ja.
Hört das ab einem gewissen Alter nach deiner Erfahrung auf? Also ist das, keine Ahnung, geht das noch ein bisschen in die 40er und dann in den 50ern haben wir uns mittlerweile so auf die Finger verbrannt, dass wir es auch kapieren oder geht das weiterhin lustig?
Das ist echt eine gute Frage.
Also bitte nimm mir nicht all meine Hoffnung.
Also es scheint ja so zu sein, dass, also viele haben ja so eine Ehe mit Kindern oder so. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn das erst so richtig ausbricht, wenn man dann so, weiß ich nicht, in den 40ern wieder auf dem Datingmarkt gespült wird, so, als wenn das, wenn man dann nochmal, weiß ich auch nicht, vielleicht ist man da nochmal so unvorsichtig oder, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also ganz viele von meinen Klienten sind natürlich 30er, 40er, 50er, also hatte ich bisher nicht so den Eindruck, dass das, ich glaube, wenn man das einmal verstanden hat, dann dauert es halt noch mal ein paar Jahre. Mhm. Und ich glaube schon, wenn man das früh verstanden hat, dann hat man es vielleicht auch früh aufgearbeitet. Aber manche trennen sich ja erst aus ihrer toxischen Ehe, sind sie schon 60 oder ich weiß nicht was.
Ja, leider.
Das ist auch, muss man manchmal richtig Trauerarbeit leisten, dass man das so lange. Ja. Aber gut, so ist es. Das Leben ist ein ständiges
Lernen.
Ständiges Lernen und ja, das ist, glaube ich, auch ein Irrglaube, dass man irgendwo ankommt. Selbst wenn man so beziehungsmäßig irgendwo ankommt, dann ist es im Job ein Thema, dann ist Gesundheit ein Thema, dann ist, ja, ist schon ganz schön schwierig, das Leben, ne?
Ja, wir waren vor unserem kleinen Gespräch, waren wir spazieren, ja, Christian und ich, und haben schon darüber gesprochen, dass das Leben ist nicht einfach, ne, für keinen von uns.
Das ist schon echt ein dickes Brett.
Ich glaube wirklich, dass wir uns das auch immer wieder bewusst machen dürfen und uns nicht von dieser toxischen Positivität einlullen lassen.
Ja, das wäre so wichtig.
Dass wir irgendwann so einen Status quo erreicht haben, wo uns nur noch die Einhörner umgaloppieren und alles ist nur noch fein und fluffig, sondern wir versuchen halt einfach so die Welle zu reiten. Ab wann ist denn für dich eine Beziehung toxisch eigentlich?
Ja, ich definiere das ja immer an der Person, immer an der anderen Person, nicht immer unbedingt, ist das jetzt ein Narzisst oder was weiß ich was, sondern Bin ich in einer Dating- oder Beziehungssituation, wo ich liebessüchtig werde? Das heißt, und das sind so die Hauptsymptome, nicht mehr arbeiten, nicht mehr schlafen, nicht mehr essen können, so obsessives Nachdenken. Und dann ist es toxisch, Punkt. Ob der andere dann narzisstisch ist, bindungsängstlich ist, Hot and Cold spielt, irgendwelche ganz anderen Gründe. Gibt ja auch noch andere Sachen, autistisch ist oder ich weiß nicht was. Mhm. Also in dem Moment, wo ich liebessüchtig werde, und das braucht natürlich in aller Regel jemand, der so Hot and Cold spielt, so, dann ist es toxisch, ne? Und dann ist die Beziehung auch nicht zu retten. Und das ist ja manchmal schon, hatte ich gerade auch so eine Leserin-E-Mail bekommen, das kann man manchmal schon auf dem ersten Date merken, wenn man weiß, wenn man dieses unruhige Gefühl, das verwechseln, glaube ich, viele mit verliebt sein, aber es ist eigentlich eine Angst, ne? So.
Ja. Das ist immer ein ganz harter Moment in meinen Seminaren, wenn ich das den Teilnehmern sage. Ich sage, ich weiß schon, ihr Lieben, wir sind alle so darauf geprägt, natürlich übrigens auch durch die Popkultur, ne?
Ja, die Popkultur spielt eine Riesenrolle.
Das ist echt ein Problem, finde ich, Filme und Serien und Songs auch. Can't live if living is without you. Dass diese Körperreaktion beim sogenannten Verliebtsein, also ich kann nicht mehr essen, ich kann nicht mehr schlafen, ich kann an nichts anderes mehr denken, einfach ganz krasse Stressreaktionen des Körpers sind.
Ja, genau.
Aber wir glauben, und je krasser die Reaktionen sind, umso mehr glauben wir, das ist jetzt Liebe.
Genau. Auch die Schmetterlinge leider, das ist auch letztlich ein Angstsymptom. Ich meine, ein Stück weit ist es normal, aber bis es dann eben nicht mehr normal ist, in so ein extremes Verliebtsein geht und dann ist es eben nicht mehr normal. Ne?
Ja. Und wie kommt man da raus? Also ich habe mal ein Interview gelesen mit einer Psychologin, die gesagt hat, im Grunde genommen, wenn sie feststellen, dass ihr Körper so krass auf ihr Gegenüber reagiert, weil unser Unterbewusstsein erkennt natürlich, wer uns da gegenübersteht, dann laufen sie.
Ja, das würde ich auch sagen.
Ist es so?
Ja. Ja, ja. Also man kann das lernen, dieses Gefühl zu identifizieren und da muss man nur noch lernen, drauf zu hören.
Darauf zu reagieren,
und nicht diesen, das ist ja wie so, das kann man absolut vergleichen mit, soll ich nochmal Drogen nehmen oder nicht? Also das, irgendwann merkt man einfach, das wäre jetzt wieder der nächste Schuss, sag ich mal, und kommt man hoffentlich mal zu Verstand, dass man sagt, nee, das macht jetzt keinen Sinn, dem weiter Raum zu geben. Und wenn man auch genug auf die Fresse gefallen ist, weiß man ja auch, das ist einfach nicht der Weg. So, ne?
Ja.
Aber eigentlich heißt es das. Also sobald, wie gesagt, wann kommt man in dieses obsessive Nachdenken? Das ist tatsächlich, wenn jemand, das kann man auch schon auf dem ersten Date sein, dass jemand so ständig widerstreitende Signale gibt. Ne? Ja, ich finde dich toll, aber warum trägst du Rot steht hier gar nicht, kritisiert. Dann wieder, du bist ganz toll. Also das gibt's, und darauf reagieren wir halt. Oder, dass jemand nicht ehrlich ist. Oder das Problem ist halt bei vielen Menschen, oder das muss man auch lernen, das wäre wirklich was für die 5. Klasse oder 10. Klasse spätestens. Man darf Leuten nicht so viele Chancen geben. So, ne? Also man kann ja sagen, es ist alles menschlich und wir sind alle fehlerhaft. Aber man muss ja nicht mit denen zusammen sein. Ne? Also ich kenne das so aus dieser Tradition SLAA, das sind Sex and Love Addicts Anonymous, die arbeiten nach diesem AA-Strategie. Die sagen immer so, das finde ich auch so schön wertfrei, die sagen immer so, es gibt sichere und es gibt unsichere Leute. Ne? Und sichere sind die halt, die ihr Muster kennen und ist aber auch noch viel strenger, als was wir so mit bindungssicher meinen. Und die gehen also davon aus, dass eigentlich 90-95% der Menschen unsicher sind. So, ne? Und das ist jetzt nicht böse oder so, das ist keine Kritik, ist einfach nur,
Ja, danke, dass du das nochmal sagst, weil da geht es natürlich auch in dieser Folge überhaupt nicht so um. Also kein Bindungsstil ist gut oder schlecht.
Nee, gar nicht. Nee.
Also es geht überhaupt nicht um Wertung, sondern ich finde es einfach auf dieser Reise des Selbstverständnisses und der Selbsterkenntnis, weil wie sollen wir denn aus Mustern rauskommen, wenn wir uns derer überhaupt nicht bewusst sind oder uns immer nur wieder dafür verurteilen. Es geht ja darum, uns selber besser zu verstehen und dann dementsprechend darauf
das Spiel zu spielen.
Zu reagieren.
Genau.
Ne? Ja, und diese ganze biochemische Komponente, die ist natürlich schon echt enorm. Also ich habe das hier schon mal erzählt, ich weiß noch, als ich meine letzte richtig toxische Beziehung hatte, da gab es so einen kleinen Moment von Wachheit, wo, ich glaube nach dem zweiten Date, wo eine Stimme in mir sagte, okay, er gefällt mir, was stimmt nicht mit ihm?
Ja.
Und das war berechtigt, diese Stimme war berechtigt. Und ich habe hier vor ein paar Wochen eine Folge gemacht mit einer Hamburger Therapeutin, die auch auf toxische Beziehungen spezialisiert ist und da auch Menschen begleitet. Und die hat von so einem, wir haben auch so über Frühwarn Signal, über Definition gesprochen und die hat einen Begriff benutzt, der mir gut gefallen hat, nämlich dieses Störgeräusch im Hintergrund, auch beim Dating. Also wenn irgendetwas, da ist so ein leichtes Störgeräusch, wo man denkt, irgendwas stimmt hier nicht, da wieder besser drauf zu hören.
Oder? Ja, absolut. Und dann nur mal, da gibt es noch ein zweites Problem. Wenn man dann wirklich jemand datet, der eigentlich gut in Frage kommt, dann muss man wieder die Kurve zurückkriegen, so, weil, also das fand ich zumindest schwierig. Ich weiß nicht, noch meiner aktuellen Beziehung. Ich war auch sehr verliebt, also man, das ist auch, das darf man auch sein. Die war aber, ja, sehr verlässlich immer, meine Freundin, und trotzdem hat mich das so irritiert, dachte ich mir, okay, scheiße, ich bin verliebt, das kann ja nur Mist sein irgendwie, ne? Ich war auch schon so krass drauf und war auch sehr streng zu ihr am Anfang, wo ich richtig gemerkt habe, das wird ja eigentlich gar nicht gerecht, ne? Das ist jetzt nicht jemand Toxisches, den ich so zurechtweisen muss oder, ne? Oder muss ich mich wieder so richtig aus meinem Alarmzustand rauskommen. Aber ich sage immer so, lieber ein bisschen zu streng und dann wieder locker werden, als immer zu locker denken.
Ja. Eine Erfahrung, die ich ebenfalls gemacht habe, ist, dass, also ich war in den meisten meiner Beziehungen, würde ich sagen, eher verlustängstlich als bindungsängstlich. Und was ich nie gelernt habe und nie lassen konnte, wenn ich dann einen Minuspol auf der anderen Seite hatte, also einen Bindungsängstler, immer gedacht habe, ich schaffe das schon. Ich krieg den schon auf meine Seite. Aber das ist echt schwer, ne?
Nee, das, ich würde sagen, das funktioniert auch nicht. Also wenn, dann ist er vielleicht so bewusst, dass er sich selber auf die richtige Seite kriegt. Aber ich glaube, da gibt es auch ganz viel falsche Ratschläge. Da sieht man ganz viel im Internet. Ja, du musst den Bindungsängstler in Ruhe lassen und dann lass ihn. Und ich würde genau das Gegenteil sagen. Natürlich sollte man nicht an ihm rumzerren, aber ich finde, man sollte ihm ganz klar Bescheid geben, ey, das geht so nicht. Es geht so nicht, dass du dich 2 Tage nicht meldest. Ne? Habe ich keinen Bock drauf. Also da ist wirklich Konfrontation und wirklich klar für sich einstehen ist da, und da auch selbst wenn es dann auseinandergeht, ist viel besser als dieses People-Pleasing, um so einen Bindungsängster bloß nicht den verscheuchen und bloß nicht interessant machen. Absolut falsche Weg. Ne? Sieht man leider ganz viel auf Social Media.
Ja, ja, das glaube ich. Also ich kann mir vorstellen, dass du in deiner Arbeit, machst du es jetzt auch schon über 20 Jahre, wahrscheinlich alles schon gesehen hast.
Ja, ja, stimmt. Das ist leider auch viel falsche Ratschläge, aber gut.
Ja. Und die Menschen, die zu dir kommen, sind eher Verlustängstler? Ja. Oder Bindungsängstler?
Ja, zu 80-90% Verlustängstler.
Verlustängstler. Ja. Die dann dementsprechend Erfahrungen mit Bindungsängstlern gemacht haben.
Oder genau, Narzissten. Da kriegen wir jetzt den. Ja, genau. Aber die dann irgendwann merken, naja, es gibt da, Steffi Stahl unterscheidet immer ganz schön zwischen aktiver und passiver Bindungsangst, die dann vielleicht feststellen, sie sind eigentlich passiv bindungsängstlich. Ne? Also wenn sie diese Verlustangst abgelegt haben, stellen sie vielleicht fest, ich brauche ja, weil das bei diesen Plus-Minus-Beziehungen ist ja immer Distanz da, ne, die einer herstellt. Und irgendwie brauchen die beide, ne? Und wenn der Verlustängstler das so abbaut und andere Menschen datet, es ist auch für den schwer, das kriegt man gar nicht im Kopf rein, aber auch für Verlustängstler ist es schwer, eine echte Intimität aufzubauen, ne? Das ist wirklich verrückt. Obwohl sich das eigentlich so wünschen, ne? Aber das scheint so zu sein, wenn man diese Liebe nicht gekriegt hat in der Kindheit, ist es wirklich unheimlich schwer, die im Erwachsenenalter anzunehmen, so, ne?
Ja.
Es sei denn, sie kommen so toxisch daher. Aber da wirklich zu sagen, ich nehme das jetzt einfach an und ich suche jetzt nicht woanders weiter, sondern das ist so, als wenn man die gute Nahrung irgendwie nicht aufnehmen kann. Das ist wirklich verrückt, ne?
Naja, für das Unterbewusstsein ist natürlich alles, also ich komme ja aus meinem Trauma-Background und Menschen mit Komplextraumafolgen finden halt die Sicherheit in der Unsicherheit.
Ja, das ist ein schöner Satz, ne? Das finde ich richtig gut.
Wir finden die Sicherheit in der Unsicherheit.
Stimmt. Aber woher kommt das?
Ich habe das von der lieben Theresa Schmidt auf Instagram den Satz gehört. Ja. Ich weiß nicht, wo sie ihn her hat.
Ich meine, wie kommt das, dass das so ist? Das stimmt, aber das ist so.
Naja, weil die Unsicherheit, also ich kann ja jetzt nur von meinem Zuhause sprechen, und es war einfach ein Kriegsfeld. Und das war mein Zuhause. Und darin konnte, also darauf hatte mein Organismus Antworten, dafür hatte mein Organismus Lösungen, damit konnte ich umgehen. Aber sobald ich ein sicheres Gegenüber hatte, hat mir das einfach eine Heidenangst eingejagt.
Ja.
Und ich finde es super wichtig, dass du das ansprichst, weil wir glauben nämlich dann immer, dann haben wir unsere Traumata bearbeitet, dann waren wir in der Traumatherapie und haben wir alles verstanden, haben wir Körpertherapie gemacht und jetzt wird alles super. Aber so einfach ist es nicht, weil natürlich diese unterbewusste Prägung ja bleibt. Das heißt, wenn dann zum ersten Mal ein sicher gebundener Mensch kommt,
Ja, genau so ist es. Aber allein das zu kennen und dieses Wissen zu haben, ist natürlich schon die halbe Miete, ne? Weil dann hat man es verstanden und dann kann man auch so ein bisschen Gegenmaßnahmen, beziehungsweise merkt man vielleicht, wo man vielleicht nicht wegrennen sollte, ne?
Ja. Genau, das einzuordnen, also sich selber gut zu kennen und dann die eigenen Reaktionen zu beobachten und dann zu sagen, okay, das ist so, weil und es vielleicht auch mal, ich bin nicht so ein Fan von dem Begriff aushalten, aber es doch vielleicht auch mal aushalten und sich auf eine neue Erfahrung
einlassen.
Gesundes
darf man gerne mal aushalten, ja. Wenn es geht, wenn es irgendwann nicht mehr geht, ja, also wir können uns nicht zu 100% verändern, irgendwo gibt es auch Grenzen, ne? Aber das ist auch okay, ja.
Wo ist denn, weil ich witzigerweise auf YouTube neulich ein Video gesehen habe, weil ich glaube, dass Menschen, die sich innerhalb der Beziehung, also deren Bindungsstil jetzt eher ängstlich vermeidend ist, die verhalten sich teilweise ähnlich wie Menschen mit sehr starken, ich bin immer ein bisschen vorsichtig, bevor ich von dem Narzissten spreche, weil es ja tatsächlich doch auch relativ selten ist, dass jemand wirklich ein astraler Narzisst ist, aber narzisstische Anteile haben wir natürlich alle. Aber die Verhaltensmuster sind teilweise ähnlich, ne?
Ja, es gibt da so einen fließenden Übergang. Also ich würde sagen, alle Narzissten sind Bindungsängstler, aber nicht alle Bindungsängstler sind Narzissten.
Ah, sehr gut.
Ja. Es gibt durchaus welche, die, ja, die meinen es eigentlich nicht böse, haben nicht so dieses Ego-Ding, aber ja, die sind aus welchen Gründen auch immer. Die können aber einen anderen auch liebessüchtig machen, so, haben aber nicht so dieses teilweise ein bisschen. Ich will es nicht sagen bösartig, weil wir schon was gemeint ist, sag ich mal. Aber
das
es gibt
nicht
ja
ein bewusstes Verletzen dahinter.
Ja, nicht das ganz
ist
so
eher
krass,
eine Konsequenz aus der
Bindung. Und nicht ja auch gar nicht so dieses super manipulative vielleicht so. Ne? Aber ja, das ist absolut richtig. Je mehr, wie gesagt, das ist nicht eins zu eins so, weil das sind zwei Pole, die eine Menge Gemeinsamkeiten haben. So dieses, ich vermeide so Bindung und dann komme ich vielleicht auch irgendwann, also wenn man so ganz stark im Minuspol ist, dann ist der Weg zu ich schaffe mir jetzt durch so manipulative Taktiken irgendwie Entlastung oder Abstand, der rückt dann auch irgendwo näher, sag ich mal. Ne?
Und Menschen, die jetzt narzisstische Persönlichkeitsstrukturen haben, die neigen auch nicht zur Selbstsabotage. Aber ich glaube, das ist bei den ängstlich Vermeidenden auch ein bisschen anders, oder?
Ja gut, auch wenn man so will, auch ein Narzisst, wenn der jetzt gerade keine Zufuhr hat, dann kann der ja auch sehr verlustängstlich werden. Aber das ist halt nicht so das Dominante. Oder wir müssen ja auch ein bisschen unterscheiden zwischen narzisstische Persönlichkeitsstörungen. Die können natürlich schon sehr auch sehr, sehr vulnerabel sein, sag ich mal. Also was wir heute ja oft meinen mit jemand ist ein Narzisst, wir meinen ja eigentlich damit, wenn ich das mal so sagen darf, ist eigentlich ein Arschloch so irgendwie. Egoistisch, ein Egoist und so. Und ja, nee, die haben ja eigentlich nicht, die denken ja, alles dreht sich um sie so. Ne? Ja.
Und okay, also da war jetzt auf jeden Fall schon mal eine Menge drin. Wenn ihr das wirklich noch nie gehört habt, Bindungstheorie oder Bindungsstile, dann würde ich euch einfach einladen wollen, nach dieser Folge euch mal ins Internet zu begeben, auf die Seite von Christian zu gehen, liebeschip.de. Da ist ja ohne Ende Material, ohne Ende Kurse. Und wenn wir es doch zumindest schon mal auf der kognitiven Ebene verstanden haben. Aber auch da ist meine Erfahrung, einmal lesen reicht nicht.
Nee, sage ich mittlerweile auch immer. Fünfmal muss man sich das.
Ja.
Das ist wirklich verrückt, ja.
Ja, weil es doch irgendwie einen Unterschied gibt zwischen Verstehen und Begreifen. Ja. Also wirklich verkörpern. Beobachtest du denn auch bei den Menschen, mit denen du arbeitest, dass da aus, egal jetzt auf welcher Seite des Pols wir uns befinden, Plus oder Minus, dass daraus auch sicher gebundene Menschen entstehen können?
Ja, also das sagt die Forschung auf jeden Fall, dass es absolut möglich ist, genauso wie ein bindungssicherer Mensch auch durch irgendwelche Ereignisse bindungsunsicher werden kann. Denke ich schon, aber ich glaube so ganz, dass man so narbenfrei wird, das glaube ich jetzt nicht. Ne? Aber man kann schon diese sind ja oft so transgenerationale Traumata, kann man schon unterbrechen, denke ich. Ne?
Mhm. Ja. Die meisten Menschen, die zu dir kommen, sind wahrscheinlich Frauen, oder?
Ja, obwohl, 20-30% Männer habe ich schon. Ne?
Wirklich? Verlustängstliche Männer dann?
Ja. Die haben es natürlich manchmal, ich will es jetzt nicht vergleichen, aber die haben es natürlich manchmal noch ein bisschen schwieriger, weil das dann auch noch so super uncool rüberkommt, wenn ein Mann verlustängstlich ist. Ne? Ist dann auch noch so unpolar. Ja, die Männer sind tatsächlich alle sehr ähnlich, die zu mir kommen, ja.
Und ist es nur mein Eindruck, dass Männer eher ängstlich vermeidend sind als Frauen?
Nee, das ist auch, also Männer, also das ist auch, glaube ich, belegt so, dass Männer so im Schnitt ein bisschen mehr minuspoliger sind als Frauen, ja.
Also sich schnell in ihrer Autonomie bedroht fühlen. Ja, ja. Wann liegt das wohl? Liegt das an so ein bisschen übergriffigen Müttern?
Ich glaube tatsächlich, dass das so an einer, vielleicht jetzt nicht alles darauf schieben, aber ich glaube, es liegt schon an einer unterschiedlichen Genetik und daraus resultierenden hormonellen Lagen, Sexualhormonen und so, die das, glaube ich, beeinflussen dann. Ne? Ja.
Und wenn du so, es gibt, glaube ich, im November eine Liebeschip-Party wieder in Hamburg.
Ja, stimmt.
Wie ist denn das dann? Wer kommt denn dann da? Ist das dann eine große Dating-Sause, oder?
Nee, eigentlich, gut, da haben wir schon Leute kennengelernt, aber ja, sind auch 70% Frauen, ist so altersmäßig sehr gemischt, sollte man gar nicht meinen. Ist wirklich von 20 bis 60 und ist eigentlich immer ein Riesenspaß. Also dann wird viel gequatscht, gelacht, ich erzähle ein bisschen was, lese ein bisschen was. Wir machen lustige Übungen und macht echt Spaß. Ich sehr will.
Du bist ja auch jemand, also deswegen finde ich schön, dass es auch so Präsenzveranstaltungen gibt, weil ich weiß und ich würde da mitgehen, also die Generation ist in den 20ern, das ist na sicherlich was anderes, aber ich würde heute nie wieder in eine Dating-App gehen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass mein, ich sag jetzt mal, etwas ungünstiges Beziehungsmuster sogar bei Online funktioniert hat.
Ja.
Also ich, also mein Unterbewusstsein hat sie alle gefunden.
Ja.
Das ist wirklich abgefahren, ehrlich gesagt. Und warum rätst du deinen Leuten ab vom Online-Dating?
Ja, also da könnte ich jetzt schon lange drüber reden, versuch's mal zusammenzufassen.
Ah, du hast also, Zeit.
Also einmal gibt's so Forschung drüber, dass Menschen, die sehr minus- und sehr pluspolig sind, dass die vermehrt auf digitale Kommunikation stehen. Das heißt, also der Prozentsatz ist da sicherlich noch größer.
Von,
ja. Und dann, ja, diese ganze, sag ich mal, dieser Dopaminhaushalt, dieses Seriendaten, Paralleldaten, diese ganze Kultur ist, glaube ich, schwer, wirklich so jemand kennenzulernen. Auch ein bisschen diese Verrohung des Umgangs, sag ich mal, dass man häufig keine Antworten mehr kriegt, Ghosting und diese ganzen Sachen. Und dann haben wir noch so grundsätzliche Probleme, dass man sagt, kann jeder für sich ja mal gucken, ob da was dran ist, man sagt, dass Frauen so ein bisschen, also zumindest jüngere Frauen ein bisschen bevorteilt werden durch Dating-Apps, weil wir halt so Female Choice haben als Menschen und die das Gefühl haben, hey, ich kriege ja so viel Zuschriften hier, so dann kann ich mich ja auf die 5-10% attraktivsten Männer konzentrieren und das soll dann dazu führen, dass halt wenige Männer ganz viele Matches kriegen, die dann aber auch sich nicht committen, weil sie ja denken, mein Gott, ich habe hier so einen Nachschub, warum soll ich mich jetzt committen? Und dass es viele Männer gibt, also da kenne ich auch viele, die sagen, ich kriege eigentlich überhaupt kein Match. So, ne? Und man sieht das ja auch, dass vom Bumble und Tinder, also die Aktienkurse gehen seit 5 Jahren komplett in den Keller und es verlassen vor allen Dingen immer mehr Männer die Dating-Apps so. Und scheint nicht so gut zu funktionieren. Ich kann es verstehen, es wirkt so easy, ist es aber nicht, was ich immer rate. Arbeitet an euren Offline-Dating-Skills, ne? So Smalltalk, ansprechen, weil die Chancen sind einfach, man denkt zwar, sie werden kleiner, aber sie sind eigentlich gigantisch größer.
Mhm.
Ja. Außer jetzt, wir reden über Spezialgruppen. Wenn ich jetzt irgendwie so eine spezielle Dating-Nische habe, wo ich weiß, boah, da finde ich eigentlich so gut wie sowieso nie jemanden, dann ist natürlich Dating-App eine gute Sache.
Nachdem es dein Spezialgebiet ist und deine Leidenschaft natürlich auch aufgrund deiner Geschichte, genauso wie es bei mir auch aufgrund meiner Geschichte ist, warum ich gerne dafür losgehe und auch mich da gerne in der Sichtbarkeit zeige, warum ist es für Menschen, die in sogenannten toxischen Beziehungen schon teilweise lange stecken, und ich kenne auch Menschen, die sind seit 30 Jahren drin, die wissen das, und es führt keinen Weg raus. In deinen Worten, warum ist es so schwer, beziehungsweise was rätst du diesen Menschen?
Ja, das ist halt ein bisschen so wie mit, sagen wir mal, Alkoholikern, warum hören die nicht auf zu trinken? Ja, weil man sich immer mehr dran gewöhnt. Also das ist ja auch wie so ein, gibt ja so dieses, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt stimmt, diese Metapher vor dem Frosch, wenn man den kochendes Wasser angeblich macht, dann springt er raus. Aber wenn man das Wasser so langsam anfängt zu kochen, dann merkt er halt diese Temperaturunterschiede nicht und man kocht ihn so zu Tode. Also man gewöhnt sich so an dieses Elend und dass es dann immer noch elendiger wird, das nimmt man so gar nicht so richtig wahr. Und wir sind ja auch als Menschen nicht so veränderungslustig. Ne? Wir unterschätzen häufig, was es außerhalb einer Beziehung gibt. Vielleicht denken wir auch, wir finden nichts Besseres oder fühlen uns abhängig. Und das führt dann auch häufig dazu, dass man eben, ja, dass es einem irgendwie immer schlechter geht oder man verliert immer mehr Ressourcen. Und irgendwann kommt halt der Punkt, wo man sagen muss, ja, nee, das haut so einfach nicht hin. Aber das ist auch so ein, also wo dieser Weg ist, wo das im Gehirn umspringt, so, nee, jetzt verlasse ich das oder jetzt suche ich mir Hilfe oder jetzt ändere ich was, den kann auch keiner so richtig beeinflussen. Also es werden auch viele Freunde kennen, die dann sagen, Mensch, ich rede auf die einen und so, aber wenn man es nicht hören will, will man es nicht hören. So, ne? Nee. Und da muss man es auch akzeptieren. Ne? Jede Seele hat ihren eigenen Weg und wenn das der Weg ist, würde sogar sagen, das ist manchmal sogar kontraproduktiv. So, ne?
Ja. Ja, kann ich unterschreiben. Also ich weiß, dass so in meinen wirklich ungünstigsten Beziehungen, wenn sich da Freunde irgendwie geäußert haben, ja, dann bin ich in so eine richtige Defensive gegangen.
Ja, genau.
Und dann bin ich eher mit dem Menschen noch zusammengerückt.
Ja.
Und dann gab es von außen so einen Angriff.
Ja, genau.
Und die haben halt Dinge gesehen, die ich einfach noch nicht bereit war zu sehen. Mhm. Und habe eher so alles andere in Frage gestellt, ja, aber auf keinen Fall die Beziehung. Und ich habe das jetzt zum Beispiel auch mit Klienten schon beobachtet. Ich arbeite ja auch im Coaching-Bereich und ich frage natürlich das System ab. Und auch mit dem Erstgespräch frage ich natürlich das System ab und auch die Beziehung. Und da spürst du dann manchmal, wenn es dann so in die Beziehung geht und ich stelle vielleicht 2, 3 Nachfragen, dann kommen die auch nicht wieder.
Krass. Ja. Hm.
Weil da vielleicht noch kein Bewusstsein dafür ist, dass vielleicht ein Problem dass die Beziehung ein Kernproblem ist.
Nee, glaube ich sofort.
Und da wollen wir da nicht hin, ne?
Als ich in meiner letzten liebessüchtigen Beziehung war, ich hatte da auch so einen Coach. Und der hat das wirklich so geschickt gemacht. Der hat immer so getan, ja, ist doch nicht schlimm, dann drehst du halt noch eine Runde. Und der war da so total, mach doch, wenn du willst, drehst noch eine Runde, kein Problem. Und das hat mich irgendwie so getriggert, dass ich dann dachte, nee, ich will aber nicht mehr.
Aber du hattest das Bewusstsein schon.
Ja.
Ja.
Aber das war so ganz schlau. Der hat ja nie so gegen geredet, ne? Und das fand ich echt ganz gut, ja.
Ja, das wäre der traumasensible Umgang im Grunde genommen.
Ach so, okay. Ja, spannend. Ja,
also sich zwar nicht zum Komplizen der Umstände machen, das ist ja auch immer schwierig, ne? Weil ich weiß nicht, wie das dann, du arbeitest ja auch 1:1 mit Menschen, weil viele dann auch kommen und die wollen im Grunde genommen von mir nur Tools lernen, wie sie es besser in der Beziehung aushalten.
Ja, das wollen wir ja nicht. Ne?
Oder wie man den Partner dann doch noch dazu kriegt, zum Therapeuten zu gehen oder endlich aufzuwachen, aber... Ich glaube, das können wir auch festhalten, da beißen wir uns für immer die Zähne dran aus.
Nee, wenn man das mal einmal verstanden hat, kann man da kein Teil mehr von sein.
Nee. Mhm. Ja, ihr Lieben, was soll ich sagen? Beziehung ist Arbeit.
Ja, ist leider so.
Ist es nicht verrückt? Keiner bereitet uns drauf vor, ne?
Nee, aber vielleicht haben wir uns eben auch schon drüber unterhalten. Vielleicht haben wir auch jetzt die Zeit, uns das anzugucken. Früher hat man ja 12 Stunden gearbeitet, da hat man sich wahrscheinlich nicht mehr Gedanken darüber gemacht. Von daher... Ja, ist das vielleicht jetzt mal dran. Ne? Ja.
Gott, wie viele Beziehungen werden wohl auseinandergehen?
Ja, Gott.
Wenn das jetzt dran ist, frage ich mich manchmal. Naja, so unsere Eltern und Großeltern, die blieben halt zusammen. Ne?
Ja, man merkt ja schon, mal nicht festzustellen, eine gewisse Auflösung. Ne? Das ist auch gerade so in den jüngeren Generationen, dass da auch wird ja auch das ganze Konzept Beziehung schon manchmal in Frage gestellt. Bin mal gespannt, wo das so hinführt. Ja.
Wo ist der Punkt, wo du sagst, da lohnt es sich, an einer Beziehung zu arbeiten, oder was ist die Voraussetzung, dass beide das wollen?
Ja, also es darf halt nicht toxisch sein und dann muss es irgendwie, ja, man sagt ja mal ready, willing und able, also beide müssen eine Beziehung wollen, beide müssen in der Lage sein, Beziehungen, und dann dürfen natürlich auch keine externen Sachen dagegen sprechen, dass einer in einer, was weiß ich, in der äußeren Mongolei wohnen, einer in Deutschland, oder dass man jetzt völlig unterschiedliche Lebensrealitäten hat oder einfach nicht kompatibel ist. Aber ansonsten, sage ich mal, wenn man so diese Bahnschranken da beachtet, was man nicht machen soll, kann man schon sagen, wo die Liebe halt so hinfällt, was man halt gut findet. Ne? Mhm. Und dann macht auch Sinn, dann mal in die Tiefe zu gucken und nicht immer gleich weiter zu flattern. Ne?
Mhm. Ja. Ich hoffe, dass ich irgendwann an den Punkt komme, so für mich auf meiner persönlichen Reise, dass ich Partner auch mehr sehen kann als Reisebegleiter.
Ja, das ist ein schönes.
Oder ja, man begleitet sich. Meine, Trennung gibt es nicht in schön.
Nee.
Wahrscheinlich. Und dass man sich so begleitet eine Zeit lang und im besten Fall inspiriert man sich oder wächst miteinander oder jeder für sich. Und dann ist halt der Reiseabschnitt zu Ende und dann sagt man, leb wohl, vielen Dank und weiter geht's.
Ja, gibt es ja auch Forschung drüber, dass, also wenn wir ins Alter kommen, sieht es anders aus, aber so in der Anfang und Lebensmitte dauern Beziehungen im Schnitt 4 Jahre, ne? Kulturübergreifend. Ne?
Huch, das lasse ich mal so stehen.
Ja, genau.
Ja. Lieber Christian, wenn du schon mal da bist, sollst du ein bisschen Werbung machen, sehr gerne, weil ich weiß, bei dir startet im nächsten Jahr eine Ausbildung.
Genau, im Winter geht es wieder los. Wir haben eine Ausbildung für Paarberatung, ganz klassisch. Und dann habe ich eine Ausbildung zum Umgang mit, wenn ich so auch toxische Beziehungen beraten möchte, solche Menschen in solchen Situationen. Und ganz neu eine Dating-Coach-Ausbildung. Das geht alles im Winter los. Findet ihr alles auf liebische.de.
Ich kann die Arbeit von Christian sehr empfehlen. Hat mir auch schon in dunklen Lebensphasen geholfen. Oh, und ich habe auch immer wieder Klientinnen, die sagen, mei, der Hemmschi. Und ich mag das einfach, weil du bist auch von deiner Art her einfach sehr in your face. Ich muss immer sehr schmunzeln, auch wenn ihr den Liebeschill-Podcast noch nicht kennt. Den packe ich euch natürlich auch in die Shownotes. Ich liebe immer, wenn du deinen Menschen, die dir Briefe schreiben, Namen gibst.
So, die russischen Namen, ja.
Das ist wirklich herrlich. Weil gerade das Thema Dating und Beziehungen ist ja schon schwer genug. Und wenn man das dann mit ein bisschen mehr Leichtigkeit betrachten kann, dann ist es doch schon recht hilfreich. Also ihr Lieben, wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen den Horizont erweitern, was das Thema Bindungsstil angeht. Ich finde es wirklich sehr hilfreich, sich des eigenen Bindungsstils mal bewusst zu sein. Weil am Ende können wir ja immer nur an uns selber arbeiten.
Genau.
Und wenn wir immer wieder die Erfahrung machen, also wenn uns einmal was passiert, dann ist es noch kein Muster. Aber wenn uns 20 Mal was passiert, dann ist es ein Muster.
Ja.
Und wenn ihr immer wieder feststellt, keine Ahnung, wenn ich nach einer Stunde keine Antwort auf meine WhatsApp-Nachricht bekomme, dann bin ich kurz vor einer Panikattacke, dann könnte es sein, dass das nicht am Partner liegt.
Genau.
Sondern dass es dann was mit schwerer Verlustangst zu tun hat, die wahrscheinlich ihre Wurzeln in euren ersten Lebensjahren hat. Und dann lohnt es sich doch da mal hinzuschauen.
Ja, und je früher, je besser.
So ist es.
Mhm.
Ne, wenn die neuronalen Netze nicht schon seit 30 Jahren benutzt werden, dann ist das viel leichter. Christian Hemmschemeier, ich danke dir sehr für diesen kleinen, schönen Besuch hier.
Danke für die Einladung.
5 Seenland und ich freue mich aufs nächste Mal.
Tschüss.
Und natürlich gilt mein großer Dank zum Schluss wie immer euch, ihr Lieben, dass ihr euch überhaupt für solche Themen öffnet, dass ihr diesen Podcast hört und dass ihr ihn weiterhin teilt. Schickt diese Folge gerne an Menschen aus eurem Umfeld, wo ihr vielleicht eine Idee habt, die könnten davon betroffen sein und vielleicht wäre es hilfreich, wenn diese Menschen ihren eigenen Bindungsstil mal näher beschnuppern und dementsprechend auch besser verstehen würden, weil es ist häufig die erste Tür aus einem lange, lange sich drehenden Karussell aus Schmerz und den immer wieder gleichen schmerzvollen Erfahrungen. Wenn ihr in dieser Woche auf die Folge mit Caroline Middelsdorf gewartet habt, keine Sorge, die kommt noch, aber erst Mitte November. Da spreche ich mit ihr über Komplextrauma. In der nächsten Woche geht's weiter. Dann hier ein alter Freund, ich kann's nicht anders sagen. Alle guten Dinge sind 3 und nachdem die beiden ersten Begegnungen mit meinem lieben Freund Stefan Schäfer eure Herzen derart erwärmt haben, wird er am 1. November nochmal mein Gast sein, denn er schenkt uns in diesem Jahr noch 2 wirklich sehr bemerkenswerte Bücher. Und die wollen wir euch auf keinen Fall vorenthalten. Also, nächsten Freitag hier Stefan Schäfer bei Get Happy. Ich freue mich wie Bolle drauf. Euch jetzt einen wunderschönen Resttag oder auch einen Restabend. Bleibt wie immer zuversichtlich, bleibt gesund und stets neugierig. Tschüss.
Get Happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.